Auch die Predigt wird heute etwas Besonderes. Ich möchte euch von jemandem erzählen, der mich in letzter Zeit sehr fasziniert hat. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere dieses Buch kennt. Lahme tanzen unter der Kanzel. Die Geschichte vom, ja, man könnte sagen, Gründer der Ekklesia-Gemeindebewegung, Hermann Zeiss. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns durch ein ganzes Jahr gegangen bist. Herr, und ich bete jetzt darum, dass du wirklich hier jetzt wirkst unter uns. Dass du Ohren aufmachst, dass du mir Freimut gibst, zu verkündigen, du bist der lebendige Gott in unserer Mitte. Dich beten wir an, auf dich schauen wir. Du hast uns freigekauft und erlöst von aller Sünde. Wir dürfen ein neues Leben haben. Wir dürfen leben in Ewigkeit. Du bist der Herr, unser Gott. Amen. Ein letzter Gottesdienst im Jahr 2013, da wäre es eigentlich angebracht, zurückzuschauen. Was hat man so 2013 erlebt? Das wollen wir nachher auch tun, und zwar indem wir euch die Möglichkeit geben, hier nach vorne zu kommen, euch, dass ihr ein Zeugnis geben könnt. Ich habe mir überlegt, auch das in der Predigt zu machen, habe mich entschlossen, es nicht zu tun. Weil ich möchte mit euch nochmal am Ende des Jahres darauf schauen, wie kann Nachfolge Jesu Christi ausschauen? Jetzt ist das ein Riesenthema, deswegen werde ich mich fokussieren. Wie kann Nachfolge Jesu Christi ausschauen? Das Ganze fängt oft ganz harmlos an. Ich lese Lukas 5, ab Vers 27. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Hast du das in deinem Leben gemacht? Ich denke, die meisten von uns können sagen, ja, ich folge Jesus nach. Ja, ich habe Gottes Einladung gehört. Und wenn du es noch nicht getan hast, könnte dieser Gottesdienst, im Laufe des Gottesdienstes, stell deine Ohren auf. Ich bin mir sicher, Gott wird heute zu dir reden. Und du hast die Chance heute, ein Leben zu bekommen, das nicht beim Tod aufhört. Ein Leben zu bekommen, das eine Dimension hat, bis hinein in die Ewigkeit, die die Mauern des Todes, die Schranken des Todes aufhebt. Aber dieses Leben beginnt nicht erst dann irgendwann mal in der Ewigkeit, sondern umgekehrt, die Ewigkeit beginnt mit dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus gibst und anvertraust und sagst, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und Jesus sagte zu Levi, folge mir nach. Umkehr heißt nicht nur, ja, ich gehöre jetzt zu Jesus, sondern folge mir nach war ganz handfest. Der Levi saß an seinem Zolleinnehmertisch, der hätte auch zu Jesus sagen können, du Jesus, du bist ein cooler Typ, deine Lehre finde ich super, aber ich bin gerade beschäftigt, ich kann, in 3 Stunden habe ich Feierabend, dann bin ich bereit. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Damals war Nachfolge aufstehen und hinter Jesus hergehen, Schritt für Schritt mit den Beinen. Jesus ist nicht mehr sichtbar hier. Du kannst Jesus nicht mehr sichtbar hinterhergehen. Aber wie die allermeisten von uns wissen dürften, du kannst Jesus ganz klar in deinem Leben folgen. Jesus sagt zum Beispiel, dass wir seine Gebote befolgen sollen. Er weiß doch am besten, wie unser Leben ausschaut. Und er weiß am besten, wie unser Leben gelingen kann. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Ich bin gekommen, um Sündern zur Umkehr zu rufen. Für was machen wir Predigten im Gottesdienst? Darf ich mal provokativ sein? Gestattet ihr mir das, ja? Wenn du heute hier morgen hergekommen bist und gedacht hast, ah, Andreas hat mir sowieso nichts zu sagen, dann bist du hier verkehrt. Jesus möchte reden heute Morgen. Und ich bin überzeugt, er möchte durch Lobpreis reden, er möchte durch Sarah, was sie auch in der Leitung sagt, reden, durch die Zeugnisse, die kommen, und er möchte auch durch mich reden. Gott möchte reden heute Morgen. Und darum ist es so wichtig, die Ohren aufzustellen. Gott, was willst du mir heute Morgen sagen? Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen. Wenn du denkst, du bist schon perfekt, gerecht, fertig, dann brauchst du diesen Gottesdienst nicht. Aber wenn du weißt, hey, ich bin noch auf dem Weg, ich brauche meinen Herrn Jesus, ich falle immer wieder in Schuld und Sünde und ich verletze Leute um mich herum und ich brauche ihn, dann bist du hier richtig, weil Gott die Kranken heilen will. Und zwar an Leib, Seele und Geist. Er möchte dich heilen. Und zwar von Sünde heilen und von Krankheit heilen in all ihren Dimensionen. Gott möchte, dass du ihm nachfolgen kannst, ohne die Beschränkungen, die sonst dein Leben vielleicht unterworfen ist. Man hört immer wieder davon, Leute, eine spannende Geschichte, finde ich, ist von jemandem, der zum Glauben kam, Jesus nachfolgen wollte, aber nicht lesen konnte, Analphabet war. In seiner Gegend konnte er auch nicht einfach das Lesen lernen. Und was hat er gemacht? Er hat Gott darum gebeten, er hat eine Bibel gehabt, er konnte nicht lesen, er hat die Bibel aufgeschlagen. Alles, was er lesen konnte, war die Bibel. Und Gott hat die Beschränkungen aufgehoben. Ich frage mich manchmal, wenn ich auf unser Jahr 2013 zurückschaue, wie mächtig ist unser Gott? Wie stark ist unser Gott? Was kann der? Oder was kann er nicht? In der Pfingst-Europa-Konferenz, wo ich mal war, als sie damals in Berlin stattgefunden hat, fand ich ganz spannend, da hat der Hauptredner gesagt, wisst ihr was, zur Nachfolge, und darauf möchte ich heute den Fokus lenken, gehört Evangelisation und gehört Gebet um Heilung. Und der hat gesagt, wisst ihr, wir beten für Menschen. Wir beten für Menschen, dass sie gesund werden. Und ja, es werden nicht alle gesund. Und er hat damals in der Versammlung zugegeben, wisst ihr, ich habe für Leute gebetet und die sind danach gestorben. Aber ist das ein Grund, aufzuhören zu beten? Nein, es ist kein Grund, aufzuhören zu beten. Ich weiß nicht, warum jemand gesund wird und warum jemand am Leben bleibt oder stirbt. Das weiß ich nicht. Ich bin niemand, der jemanden gesund machen kann. Das kann ich nicht. Aber ich weiß, dass mein Gott es kann. Und deswegen komme ich zu meinem Gott und bitte ihn, Herr, wenn ich für jemanden bete, Herr, heile diesen Menschen. Ich weiß, du kannst das. Wir hören nicht auf zu beten für Kranke. Wir hören nicht auf, uns nach Wundern und Prophetie auszustrecken. Ich habe euch ja von dem Buch vorhin erzählt. Ich werde jetzt ein bisschen da drin blättern, weil ich euch einige Passagen bringen möchte. Aber ganz am Anfang möchte ich euch ein paar Bibelstellen bringen, die ziemlich am Anfang dieses Buches sind. Und zwar Lahme tanzen unter der Kanzel. Ich lese euch einfach mal die paar Bibelstellen vor. Es geht um Nachfolge, Jesus nachzufolgen, dass man das, was Jesus tat, auch in unserem Leben sehen kann. Markus 2, die Verse 1 bis 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich so schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Was hat die Menschen so angezogen? Wir sind ja glücklich, wenn Gottesdienstraum so voll ist wie heute. Man sagt, so 20% der Stühle sollen noch frei sein, damit nicht das Gefühl von Überfüllung ist. Bei Jesus war die Überfüllung der Normalzustand. Jesus, ich lese eine andere Stelle, und zwar Markus 3, 9 bis 10. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereitzuhalten, weil die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Wahnsinn! Gibt's das noch? Ist das noch vorstellbar in unserer Gesellschaft? Klar, bei Reinhard Bonnke in Afrika, da hören wir das. Aber ist das noch vorstellbar hier in Deutschland? Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Apostelgeschichte 5, 12 bis 15. Die Leute trugen die Kranken auf die Straße und legten sie dort auf Betten und Matten. Wenn Petrus vorbeiging, sollte wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem brachten die Leute Kranke und solche, die von bösen Geistern besessen waren. Und alle wurden gesund. Was für ein Zeugnis. Ich bin ja immer sehr schnell dabei und sage, naja, alle wurden gesund an der Stelle. Wahnsinn. Markus 16, Vers 20. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr aber wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Die Jünger gingen überall hin und predigten die Botschaft. Die haben nicht Wunder gepredigt. Die haben die Botschaft vom Kreuz gepredigt. Paulus hat mal gesagt, das ist das Kern, das Wichtige, die Botschaft vom Kreuz. Wir sind nicht dazu berufen, Wunder daraus und Heilungen zu predigen, sondern Gott wird Wunder und Heilungen geben als bestätigende Zeichen der Botschaft vom Kreuz. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und er ist der Herr und er lebt. Er ist auferstanden von den Toten. Wir sind so an diesen Begrifflichkeit gewohnt. Ahnen wir überhaupt noch, was es heißt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass er lebt, dass er heute hier ist? Hey, er ist hier in diesem Raum. Und als Auferstandener hat er alle Macht. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Johannes 17, 18 und 19. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit sie auch geheiligt seien in Wahrheit. Johannes 17, Vers 22a. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Und Apostelgeschichte 4, 16. Sie schickten Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal und berieten sich und sagten zueinander, was sollen wir nur mit ihnen machen? Dass ein eindeutiges Wunder durch sie geschehen ist, können wir nicht leugnen. Ganz Jerusalem hat davon gehört. Ist das noch möglich? Wenn ich ehrlich bin, sehe ich diese Dimension in meinem Leben nicht. Oh, mein Herz schreit und ich sage, noch nicht. Ich möchte diese Dimensionen sehen in meinem Leben. Ist das utopisch? Jage ich einem Verlangen nach. Mensch, es funktioniert doch bei fast keinem hier in Deutschland so richtig, diese Dimension. Ich glaube, wenn es eine Gemeinde gäbe, wo diese Dimension wirklich da wäre, die hätte Platzprobleme. Die hätte ernsthaft Platzprobleme. Es gibt Gemeinden, die haben Platzprobleme, aber nicht solche. Mein Herz sehnt sich danach, dass das in Deutschland wieder kommt. Ich bin fasziniert von den Dingen, die bei Hermann Zeiss passiert sind. Warum bin ich davon fasziniert? Das Erste ist, er hat genau diese Dimension in seinem Leben erlebt. Das Zweite ist, das ist nicht irgendwo in Afrika oder Asien, sondern das ist hier in Deutschland passiert. Deutschland und Holland. Er war dann auch mal in Indien, aber so Kern seines Wirkens war Deutschland. Und es ist nicht, was weiß ich, letzte Erweckung vor 200 Jahren oder 150 Jahren, sondern es ist gerade zwei Generationen her. In der Nachkriegszeit ist das gelaufen. Ich bin fasziniert von diesen Dingen. Was ist denn da passiert? Ich möchte euch an einer Geschichte teilhaben lassen, es soll ja Zeugnisse sein, an einer Geschichte teilhaben lassen, die der Autor von dem Buch erzählt. Er sagt, er war als Junge, er wird 16 Jahre alt, wenn ich richtig im Kopf habe, gewesen sein. Es war in einer Halle in Dortmund. 3000 Menschen strömten in diese Halle, um den Evangelisten Zeiss zu hören. Also er war nicht als der Heilungsprediger bekannt, sondern als der Evangelist Zeiss. Der hat die gute Botschaft gepredigt. Der hat das Evangelium gepredigt. Und, 16 von wegen, er war 9. Ich als 9-Jähriger hatte noch nie so viel zwischen so vielen Menschen gesessen. Noch viel weniger zwischen so vielen Kranken auf Rollstühlen und Bahren. Viele andere mit gelben Blindenbinden im Arm. Ja, Leidende aller Art. Wenn wir von Heilung sprechen, dann reden wir nicht nur davon, Gott hat mich von meinem Schnupfen geheilt. Das ist auch schön. Aber wenn wir von Heilung sprechen, dann sprechen wir davon, dass Unmögliches passiert. Dann predigte dieser Mann, so gewaltig und doch so einfach, dass ich als kleiner Junge die Botschaft verstand und plötzlich nur noch ein Verlangen hatte, diesem Jesus nachfolgen zu wollen. Dabei hatte ich meine Krankheit total vergessen. Dann aber hörte ich plötzlich, wie ein Herr neben mir anfing, mit sich selbst zu reden. Er hatte gelähmte Arme. Und ich erinnere mich noch genau, dass ich als Kind sagte, seine Arme hängen herab wie gekochte Nudeln. Und jetzt hörte ich ihn leise sagen, oh, was ist das? Ich spüre Leben in meinen Händen. In Deutschland, ja. Und plötzlich sprang er auf und schrie, ich kann meine Arme bewegen. Mitten im Gottesdienst springt jemand auf und ich kann meine Arme bewegen. Ist mir noch nicht passiert. Ich freue mich auf den Moment, wo das vielleicht das erste Mal passiert. Und plötzlich sprang er auf und schrie, ich will meine Arme bewegen. Viele unter den Zuhörern drehten sich um und schauten neugierig auf den Mann. Aber der Evangelist meinte nur, was guckt ihr so verwundert? Das ist ganz normal, wenn das Evangelium verkündigt wird. Ihr merkt schon, der Hermann Zeiss, der hatte auch, wie sagt man so im Schwäbischen, eine freche freche Goschen. Was guckt ihr so? Das ist ganz normal, wenn das Evangelium verkündigt wird. Er predigte weiter, als ob nichts geschehen wäre. Eindringlich forderte er die Menschen auf, endlich mit dem frommen Theater aufzuhören, vor Gott ehrlich zu werden und ihm ihr ganzes Leben anzuvertrauen. Du musst aus Gott geboren werden, dann bist du ein Gotteskind. Ja, dann hast du das ewige Leben, denn Gott ist. Nach dem zweistündigen Gottesdienst betete er so lange mit Hunderten von Kranken, bis die Halle von den Verantwortlichen um Mitternacht geschlossen wurde. Nur eine Kette kräftiger Männer konnte dabei verhindern, dass Bruder Hermann, wie er von den meisten genannt wurde, nicht von den Kranken an die Wand gedrückt wurde. Diese Dimension habe ich gerade aus der Bibel vorgelesen. Solche Massen, die Jesus musste in ein Boot steigen, damit er nicht erdrückt wurde. Immer wieder hörte man einen freudigen Aufschrei, weil jemand ein Wunder Gottes erlebte. Unter anderem sah ich, wie eine gelähmte Frau von ihrer Bahre aufstand und durch die große Halle lief. Ich selbst aber konnte nicht zum Prediger vorkommen. So groß war die Zahl der Kranken. Dennoch ging ich nicht enttäuscht nach Hause. Im Gegenteil, Ich hatte eine Entscheidung getroffen. Ich wollte Jesus nachfolgen. Zu Hause kniete ich mich vor meinem Bett nieder und bekannte Jesus alles, was ich wusste, was vor ihm nicht recht war, und sagte ihm, dass ich ihm ganz gehören wolle. Als ich aufstand, war ich voller Freude und hatte die Gewissheit, Gottes Kind zu sein. Am nächsten Tag bemerkte mein Lehrer in der Schule, dass an mir etwas geschehen war. Aufgrund meiner Krankheit war ich nämlich nicht nur ein trauriger Junge, sondern so verklemmt, dass ich stotterte. Das war jetzt vorbei. Alle sahen einen fröhlichen Jungen, obwohl ich immer noch schlimm erkrankt war. Etwa 1,5 Jahre später erlebte ich, nachdem dieser Mann Gottes mit mir in Stuttgart gebetet hatte, dass ich über Nacht völlig geheilt war. Inzwischen sind seit dem 4. Januar 1958 bis zum heutigen Tag mehr als 50 Jahre vergangen. Ich bin immer noch gesund und ich wollte für nichts in der Welt das Glück vermissen, Jesus als meinen Herrn und Heiland zu kennen. So viel ein Zeugnis von dem Autor des Buches. Hermann Zeiss wurde am 3. September 1889 geboren. Er durchlebte eine Phase, wo er Gott nachfolgte. So radikal, er hatte sich mit 19 bekehrt, eigentlich weil er das Geld seiner reichen Tante haben wollte, und die war fromm. Und deswegen ist er mit in den Gottesdienst gegangen, aber hat dort Gott getroffen, hat sich bekehrt. Er wurde von seiner Familie enterbt, also genau das Gegenteil eingetreten von dem, was er sich erhofft hat, aber hat angefangen, Jesus ganz klar nachzufolgen. Er hat erste Schritte begangen. Hermann Zeiss erzählt, dass er in Stuttgart auf der Straße unterwegs war und einen Impuls vom Heiligen Geist kriegt. Und der Heilige Geist zu ihm sagt, du sprech mal den Mann auf der anderen Straßenseite an. Und vielleicht kennst du solche Impulse vom Heiligen Geist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kämpfe damit, solche Impulse nachzugehen. Und Hermann erzählt, dass es ihm nicht anders ging. Der hat sich überlegt, Mensch, wenn ich da jetzt rübergehe, was denkt der andere Typ von mir? Aber Hermann war gehorsam. Das ist auch ein Wort, das uns in der heutigen Zeit wenig gefällt, gehorsam. Aber ich glaube, wenn Gott zu uns redet, ist das Beste, was wir tun können, Gott gehorsam zu sein. Und so ist Hermann gehorsam über die Straße gegangen. Der hat natürlich nicht gesagt, du, Gott hat mir gesagt, ich soll dich ansprechen, sondern hat sich überlegt, Und er ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, hast du Hunger? Und der Mann hat überraschenderweise gesagt, ja, ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Okay, da vorne ist eine öffentliche Suppenküche, ich kaufe dir eine kleine Essenssache. Und während der Mann so isst und Hermann ihm zuguckt, erzählt dieser Mann, weißt du, ich war gerade auf dem Weg zur nächsten Brücke. Ich hatte mir das so genau überlegt, ich habe einen Revolver hier in der Tasche. Hier, den Revolver brauche ich nicht mehr. Und er hat gesagt, ich wollte mir das Hirn wegblasen und sicherheitshalber, falls ich vorbeischieße und mich nur verletze, darum die Brücke, sollte ich in den Fluss fallen, damit ich ertrinke. Also ich wollte wirklich auf Nummer sicher gehen. Ich war mit meinem Leben fertig. Und jetzt kommst du an und fragst, ob ich Hunger habe. Dieser Mann hat sein Leben Gott gegeben. Erste Schritte des Gehorsams von dem jungen Hermann Zeiss, der gerade von seiner Familie enterbt wurde. In seinen jungen Jahren, er wollte Gott kennenlernen. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Er wollte Gott kennenlernen. Was hat er gemacht? Er hat täglich 30 bis 40 Kapitel in der Bibel gelesen. Ich sage euch was, ich wäre stolz drauf, wenn viele von uns sagen könnten, das schaffe ich im Jahr. 30 bis 40 Kapitel in der Bibel gelesen. Nicht, weil er das als frommer Christ machen muss. Das wäre Blödsinn, dann lass es lieber. Sondern weil er Hunger hatte, seinen Gott kennenzulernen. Er hat Hunger, seinen Gott kennenzulernen. Später, während seiner Bibelschulzeit in Berlin, hat er sich im CVJM engagiert. Wusste ich vorher gar nicht, hat mich begeistert, als ich das gelesen habe. Diejenigen unter euch, die mich kennen, wissen, dass ich auch CVJM-Vergangenheit habe. Also der CVJM, und hat mit einem Mann zusammen den CVJM auf 142 Leute gebracht, hoch aufgebaut. Dann ist er in die Mission gegangen, ist im Ersten Weltkrieg in Kriegsgefangenschaft geraten. Während der Kriegsgefangenschaft haben sich weitere Leute bekehrt, mit denen er zusammen Gefangener war. Soweit könnte man sagen, gibt es viele solche Lebensbilder, auch in der neueren Zeit. Aber dann ging das so richtig los. Und zwar mit einer Enttäuschung. Er war so enttäuscht von den Christen, dass er Gott den Rücken gekehrt hat. Er hat so viel Enttäuschung in frommen Gemeinden erlebt, dass er gesagt hat, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Hermann Zeiss hat dann so formuliert, weißt du Gott, wenn es dich gibt und wenn du immer noch Interesse hast, nach 20 Jahren darfst du mich wieder ansprechen, aber jetzt lass mich in Ruhe. Boah. Später schreibt er, auf den Tag genau, nach 20 Jahren, hat Gott ihn wieder angesprochen. 20 Jahre ist er durch ein Leben ohne Gott und ohne diese nervigen Christen gegangen. Und er schreibt auch, dass das kein Patentrezept ist, wenn du enttäuscht bist von Christen. Weil er ist durch ein schweres Leben gegangen. Das war ein Leben, das nicht einfach war. 1939, seine Frau Clara und er, sie durchleben ein Leben, wo ihr Kind schwer krank ist. Und seine Frau Clara, Frauen haben ja oft ein sensibleres Ohr fürs Reden Gottes. Seine Frau Clara hat 1939 gemerkt, in diesem Leid von ihrem Kind, Gott hat dieses Leid nicht geschickt, aber Gott hat in diesem Leid durch das Kind zu ihnen geredet. Und sie hat gemerkt, wie sie sich nur um sich selber dreht, wie sie sich nur damit beschäftigt, wie es ihnen gut gehen kann. Und was hat sie gemacht? Sie hat gemerkt, ich will mich anderen zuwenden. Und sie hat angefangen, für ihren Mann zu beten. Der hat noch ganze 5 Jahre gebraucht. Die 20 Jahre waren noch nicht voll. Sie hat angefangen, für ihren Mann zu beten. Wenn du einen Ehepartner hast, der Gott nicht kennt, bete für ihn. Und dann, es lief der Zweite Weltkrieg. Sie waren in einer zerbombten Kirche in Ohlig. Und er schreibt, am 22. Juli 1944, genau an dem Tag, als die 20 Jahre der Abwendung von Gott vorüber waren, knieten Hermann und Clara in der zerbombten evangelischen Kirche von Ohlig nieder und beteten: Herr, wenn du uns wieder haben willst, hier sind wir. Er erhielt von Gott einen Auftrag, das Evangelium radikal, ohne irgendwelche Bindungen zu predigen. Zeiss sagte selber dazu: Dort auf den Knien, als ich wie der verlorene Sohn zurück zum Vater kam, hatte dieser mir mit keinem Wort meiner Vergangenheit vorzuhalten. Und die war wirklich sehr böse gewesen. Nein, er hat mir ein neues Kleid gegeben und einen neuen goldenen Ring an meinen Finger gesteckt. Wer sich an Lukas 15 erinnert fühlt, den verlorenen Sohn, der denkt richtig. Er hat mich geherzt und mir einen neuen Auftrag gegeben. Und überwältigt von dieser Liebe, Jesus sagt mal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Mal eine Frage, lieben wir vielleicht so wenig, weil wir nicht richtig sehen, was uns alles vergeben wurde? Er fing an, sein Leben radikal umzubauen. Hermann Zeiss gründet einen Bibelkreis, hat angefangen wieder zu evangelisieren. Jeden Tag hat man ihn irgendwo gefunden, auf Straßen, auf Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Mensch, der hat mal neu ausgesprochen, in der U-Bahn und im Bus gepredigt. Würde ich mich nicht wagen. Dann könnte man ja rausgeschmissen werden. In Gemeindehäusern und evangelischen Kirchen. Und er hat angefangen. Und er predigte, die evangelische Kirche in Ohligs hat ihm die Kirche zur Verfügung gestellt. Und da hat er gepredigt Und nach Beendigung der Versammlung saß draußen auf der Kirchhofmauer weinend ein alter Mann und klagte: Ich bin der verlorene Sohn. Dieser alte Mann gehörte zu den Freidenkern. Nun aber hatte er Frieden mit Gott gefunden. Und die kurze Zeit, die er noch lebte, bekannte er überall seinen Heiland, all seinen alten und Freunden und erzählte: Der Heiland hat mich gefunden. Er wurde ein treuer Zeuge Jesu Christi und durfte schon wenige Wochen nach seiner Bekehrung in die Herrlichkeit gehen. Er erzählt weiter, sie haben dann eine Baracke in der Nähe der Autobahn angemietet und oder zur Verfügung gestellt bekommen. Er erzählt weiter, dass sich ein Jude bekehrt hat. Er erzählt weiter, dass sich jemand von Hitlers Leibstandarte bekehrt hat. Und dieser Jude, der im KZ war, und dieser aus Hitlers Leibstandarte, dieser SS-Mann, oder ich kenne mich in diesen Nazi-Strukturen nicht so aus, dieser Mann, der da kommt man ja nur rein, wenn Hitlers Leibstandarte, wenn man wirklich, wirklich treuer Nazi war. Diese beiden kommen zum Glauben und sie kommen zusammen auf die Kanzel und sie verkündigen gemeinsam das Evangelium. Und Hermann Zeiss sagt: Wisst ihr, das kann nur die Kraft Gottes. So ein Ding, was vorher passiert ist. Und diese vergebende Kraft ist nur bei Gott möglich. Wunder. Und in der Zeit fing auch an, dass Menschen geheilt wurden. Sie waren zu Gast in einer Fabrikhalle. Ein gläubiger Fabrikbesitzer hat ihnen die Halle zur Verfügung gestellt. Und da waren Werkbänke gestanden und die Leute saßen da in dieser Halle. Und plötzlich wurde jemand, der seit 18 Jahren gelähmt war, mit einem Schlag geheilt. Er sprang aus seinem Rollstuhl. Er war ein sichtbarer Beweis der Kraft Gottes. Spontan stimmte die ganze Versammlung das Lied an: Großer Gott, wir loben dich. Die Begeisterung war so groß, dass die Versammlung aus den Fugen geriet. Nun gut, muss man sagen, das war nicht ganz die Sache von Hermann Zeiss. Der war immer ein sehr nüchterner Mensch. Und mit Ekstase, da hatte der das nicht so. So, wenn man sich Heilungsveranstaltungen vorstellt, seine Dinge, er hat das Evangelium klar gepredigt. Er wollte, dass Menschen gerettet werden und er hat für Kranke gebetet. Aber Ekstase, das war nicht so sein Ding. Und die Menschen wurden geheilt. Auch Manfred Liebisch, ein junger Mann aus Wuppertal, wurde dorthin eingeladen. Der Prediger, die Predigt von Hermann Zeiss sagte ihm zunächst gar nichts, interessierte ihn auch nicht. Aber dann wurde am Ende der Versammlung ein 16 Jahre altes Mädchen nach vorne gebracht. Sie war von Geburt an blind. Nachdem Bruder Hermann mit ihr gebetet hatte, schrie sie plötzlich: Ich kann sehen, ich kann sehen. Die Menschen waren derart bewegt über dieses Wunder, dass sie sich an den Händen nahmen und vor Freude miteinander tanzten und jubelten und den Heiland priesen. Dieses Wunder öffnete Manfred die Augen und er begriff, dass Jesus wirklich lebt. Wow. Das Evangelium wird durch die Zeichen bestätigt. Wie gesagt, in Deutschland, gar nicht so lange her. Hermann Zeiss, ich springe jetzt ein bisschen in seinem Leben. Hermann Zeiss hatte die Einstellung, er konnte frommen Leuten sehr drastisch die Wahrheit sagen. Da war er nicht zimperlich, ziemlich hart. Aber er hat für die Armen und Schwachen stets Mitgefühl gezeigt. Und er hat gesagt: Wisst ihr, ihr könnt sowas nicht produzieren. Ihr könnt nicht hinstellen und sagen, diese Zeichen und Wunder sollen heute jetzt hier passieren. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Fangt an, Gott zu suchen, fangt an, auf Gott zu warten. Ich fand das sehr bewegend, als auf einer BFB-Bundeskonferenz mal die Frage gestellt wurde: Wo haben wir noch Zeit, auf Gott zu warten? Wo suchen wir noch Gott? War vor 3 Jahren auf der Bundeskonferenz diese Frage. H- Hermann Zeiss, sein Dienst war geprägt, oh ja, das möchte ich euch gerne noch weitergeben. Eine junge Frau, es war in Berlin, wenn ich richtig im Kopf habe, eine junge Frau hatte sich am Bein verletzt. Diese Verletzung ist so schlimm gewesen, dass sie hat geeitert und so weiter und hat einen dicken Verband drum bekommen und das Bein sollte amputiert werden. Sie hat sich lange geweigert, zu solchen Heilungspredigern zu gehen. Ich brauche sowas nicht. Und jemand hat ihr dann gesagt, du willst also lieber dein Bein amputieren lassen, als das zu versuchen. Und da ist sie dahin gegangen. Und in der Baracke war sie von der liebevollen und freudigen Atmosphäre angetan. Auch die Predigt von Bruder Hermann berührte sie bis ins Innerste. Danach wartete sie, dass man mit ihr beten würde. Bruder Hermann ging mit zwei Brüdern in das Gebetskämmerchen und sie riefen nacheinander jeweils drei oder vier Kranke dort hinein. So saß schließlich auch unsere Patientin vor Bruder Hermann und er fragte sie, was hast du denn? Als sie ihm ihr Bein zeigte, fragte er weiter, glaubst du denn an den Herrn Jesus? Ja. Aber dein Leben hast du ihm noch nicht gegeben. Das würde ich dir raten. Aber ich bete jetzt erstmal mit dir. Und dann betete er, Herr Jesus, zeig ihr, dass du auch für sie gestorben bist, damit sie dich annimmt und gerettet wird. Und dann bitte, heile sie du, jetzt. Amen. Als er ihr dann die Hand auf den Kopf gelegt hatte, ging plötzlich ein wunderbarer heißer Strom, wohltuend durch ihren Körper. So, jetzt geh raus, dank dem Herrn und übergib ihm dein Leben. Und sie stand auf und stand, baff erstaunt, dass sie wieder auftreten konnte und allein gehen konnte. Draußen wartete die Schwiegermutter schon und sah, dass sie sich ganz normal auf ihren Stuhl setzen konnte. Die Schwiegermutter sagte ihr dann, komm, wir wickeln den Verband mal ab. Das war ja vorher eine offene Wunde, die geeitert hat. Schwester Hakenbeck sagte später zu den Vorgängen, was ich da sah, hat mich umgehauen. Die riesige offene Wunde war völlig verschwunden. Nichts mehr war davon zu sehen. An der Stelle war eine neue Haut. Mein Bein war vollkommen gesund. Ich dankte Jesus dafür, aber mein Leben habe ich ihm noch nicht gegeben. Sie ist dann ins Krankenhaus zurückgegangen, dort, wo ihr Bein amputiert werden sollte, und hat gesagt, hey, hier, gesund. Der Arzt hat sich das angeschaut. Und sie hat erzählt, ich war in Ohlix und da wurde für mich gebetet. Und Hermann Zeiss hat noch was zu ihr gesagt. Er hat gesagt, auch dein Herz ist geheilt. Und sie hat gesagt, dabei habe ich doch gar nichts am Herzen. Und da schaut sie der Arzt an und sagt, doch, wir haben es nur nicht getraut, uns ihnen das bisher zu sagen. Sie haben was am Herzen gehabt. Und deswegen, wir haben hier schon die Tabletten bereit liegen. Sie hätten ab sofort jeden Tag diese Tabletten nehmen müssen. Und sie war gesund. Da war mir klar, dass Gott lebt. Und daraufhin habe ich mein Leben Jesus gegeben. Lasst uns neu lernen, Gott zu suchen, Gott wirklich kennenzulernen. Lasst uns neu lernen, auf den Heiligen Geist zu warten. In Holland sind Zehntausende von Menschen aufgrund dieser Zeichen und Wunder zusammengelaufen. Pastoren haben sich das angehört. Hermann Zeiss hat gesagt, ich, als jemand, der nie Theologie studiert hat, als Bibelschüler, sollte jetzt vor Pastoren reden. Und er hat gesagt, Gott hat mir so geholfen. Ich habe selber über die Gleichnisse gestaunt, die Gott mir gegeben hat. Und er sagte, die Zeitungen schrieben, wie viele Leute bei Hermann Zeiss geheilt wurden. Er hat gesagt, die Zeitungen haben einen Fehler gemacht. Sie haben meinen Namen genannt. Ich kann niemanden heilen, aber Gott kann es. Ich könnte euch noch viele Geschichten erzählen. Ich habe hier noch einige stehen, aber wir wollen ja noch Zeit haben, zu hören, was ihr mit Gott im letzten Jahr erlebt habt. Vielleicht eine Sache noch zum Schluss. Hermann Zeiss schreibt selber, ich glaube, das war in Groningen, als das passiert ist, der Mensch ist so feige, auch ich wäre am liebsten zu einem gegangen, der herzkrank gewesen wäre oder magenkrank oder was, Denn das sieht man ja nicht, ob er geheilt ist oder nicht. Da kann man leicht sagen, du bist geheilt. Man blamiert sich da nämlich weniger in der Versammlung. Im Namen Jesu, sei gesund. Das kann keiner kontrollieren, ob es geschehen ist oder nicht. Und dann erzählt er, aber da lag diese Frau unter der Kanzel. Und die Frau hatte eine Krankenschwester dabei. Aber da lag diese Frau, sicher der schwerste Fall in dieser herrlichen großen Kirche. Ich ging zu ihr. Er ist nicht freiwillig zu ihr gegangen. Es war Gottes Geist, der mich trieb. Er erzählt, er ist nie pauschal hingegangen. Leute haben gesagt, bete für mich. Und er hat für teilweise den Leuten nicht gebetet, sondern er hat da nur gebetet, wo er von Gott gehört hat, hier bete für Heilung. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Wir müssen lernen, die Stimme Gottes zu hören. Und das fängt eben treu dabei an, wenn Gott sagt, du, der Mann da auf der Straßenseite, sprich den mal an. Glaubst du? Und er hat zu ihr, der Geist Gottes hat mich hingetrieben. Und so habe ich gefragt, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Ja, mein Herr. Oh, sage ich, das ist schön. Er hat ja gesagt, er ist feige. Wenn sie magenkrank gewesen wäre, hätte man ohne weiteres für sie beten können. Aber er merkt, der Heilige Geist will, dass er für diese Frau betet und sie liegt auf einer Bahre. Da kann jeder sehen, ob sie geheilt wird oder nicht. Nämlich indem sie aufsteht. Und er wäre vielleicht noch erfreut gewesen, hätte er sagen können, glaubst du an Jesus? Und sie hätte Nein gesagt und na gut, dann wäre das ganze Thema vom Tisch gewesen. Glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Ja, mein Herr. Oh, sage ich, das ist schön. Und ich streichelte sie wohl auch über ihre Wange. Glaubst du, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Ja, mein Herr. Oh, sage ich. Und dann wahrscheinlich er zu sich selber. Er ist auch hier, heute Morgen, hier in unserer Mitte. Ja. Und dann wird er mutig und sagt, glaubst du, dass er dich heute gesund machen kann? Ja, sagt sie. Dann steh in Jesu herrlichen Namen auf und geh. Da riss sie die Decke herunter, sprang aus dem Bett heraus und ging durch die Kirche. Sie war 19 Jahre lang gelähmt. Ihre Tasche, alles hatte sie liegen lassen. Ich werde den Mund der Krankenschwester in meinem Leben nie vergessen. So verblüfft schaute sie aus. Gott ist mächtig und stark. Er kann handeln. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass diese Dinge in unseren Gemeinden in Deutschland wieder passieren. Ich habe gerade eine spontane Idee. Wenn du das auch auf dem Herzen hast, das ist jetzt nicht geplant, sondern ich denke, die Lobpreise können schon mal nach vorne kommen und dann machen wir es so, lasst uns bevor die Lobpreise loslegen, wenn du auf dem Herzen hast, Gott zu bitten, dass Gott anfängt, wieder so zu handeln unter uns, dass er sich neu uns offenbart, dann lasst uns dann bete heute laut, lass uns ihn darum bitten. Also das ist im Prinzip wie eine große Gebetsgemeinschaft. Jeder darf beten, keiner muss beten. Folge deinem Herzen, das, was du auf dem Herzen hast, das rede zu Gott. Lass uns danach ausstrecken. Und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Wir machen sowieso danach gleich mit Lobpreis weiter, von daher ist es gut, wenn ihr schon mal steht. Jesus, Herr, mich hat das sehr beeindruckt, diese Geschichte von Hermann Zeiss, als ich die gelesen habe. Herr, und ich habe eine Sehnsucht danach, dass das nicht alte Geschichten sind, die unser Großvater erlebt hat, sondern ich bete darum, Herr, dass du dich neu offenbarst in unserer Mitte. Ich weiß, dass wir diese Dinge nicht produzieren können, weder durch Ekstase noch durch irgendwelche Techniken. Herr Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen die Begegnung mit dir. Und ich bete darum, dass du kommst, dass du uns ganz neu begegnest, Heiliger Geist. Herr, wir stehen vor dem Jahr 2014 und wir sagen so schön 2014 AD, Anno Domini. Herr, dieses Jahr soll dir gehören. Schenk, dass es ein Jahr der Offenbarung wird, ein Jahr der Begegnung wird, Jesus.